Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Krieg in der Ukraine erlöst viele Emotionen aus, auch hier bei uns. Fassungslosigkeit, Empathie mit den Opfern, Wut, Zorn und Angst. Über das alles zu sprechen ist oft noch ein Tabu. Dabei haben sie eine enorme Macht, unsere Gefühle, mit Folgen nicht nur für den Einzelnen. Die noch recht junge Fachrichtung der Emotionsgeschichte schaut genau darauf. Zum Beispiel auf die Angst derjenigen, die im Krieg sind, die selbst kämpfen. Wie mit ihr umgegangen wird, hat direkte Auswirkungen auf ein Kriegsgeschehen. Patrick Seibel über die Angst der Soldaten.
Angst um ihr Leben hatten Kämpfer, Krieger und Soldaten vermutlich zu allen Zeiten. Doch welche Rolle das spielt, wie Angst empfunden wird, das war in unterschiedlichen Epochen und Gesellschaften verschieden. Jan Plamper forscht zur Geschichte der Emotionen und ist Professor an der Universität von Limerick in Irland. Er macht diesen Zusammenhang an einem Beispiel aus der ethnologischen Forschung deutlich.
Es überliefert, dass bei Maori-Kriegern jetzt vor der kolonialen Vereinnahmung, dass es ein Ritual gab, mit dem man einen Krieger, bevor er in den Kampf zog, praktisch von Angst gereinigt hat. Und zwar musste er durchkriechen unter den Beinen einer sozial höher stehenden Frau.
Die Vorstellung dabei, die spirituelle Kraft der weiblichen Vagina konnte den Krieger von Atua, dem Geist der Angst, befreien.
Und wenn er nun hervorkroch und nicht mehr gezittert hat, also wenn die körperlichen Anzeichen von Angst weg waren, dann konnte er in den Kampf ziehen. Wenn er weiter gezittert hat, dann durfte er auch zu Hause bleiben. Es war sozial okay, nicht in den Kampf zu ziehen.
Die Vorstellung der Maori, dass Angst nicht von innen, sondern von außen kommt und dass es deswegen keine persönliche Verantwortung für mangelnden Mut gibt, unterscheidet sich gravierend von der europäischen Vorstellung von Angst als innerlichem Vorgang. Ute Frevert ist Expertin für den europäischen Umgang auch mit soldatischer Angst ab dem 19. Jahrhundert. Die Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin hat in militärischen Quellen immer wieder Hinweise darauf gefunden, dass diese Angst als Problem erkannt wurde. Sie nennt verschiedene Methoden, sie abzuwehren oder umzulenken.
Und eine davon ist das, was man vielleicht gegenderte Angst oder auch Angsttransfer oder Angstdelegation nennen könnte. Die Wahrnehmung, dass Angst sicherlich bei denen eine Rolle spielt, die zurückgelassen werden, also die Mütter der Soldaten, die Bräute der Soldaten. Es gibt zu Hause eine weibliche Gemeinschaft, die sich um diese jungen Männer sorgt und die gewissermaßen die Angstbewirtschaftung für diese jungen Männer selber übernimmt. Es funktioniert, glaube ich, wirklich im Sinne einer Delegation.
Andere Möglichkeiten, die Angst zu dämpfen, seien beispielsweise die Solidaritätserfahrungen im Nahbereich soldatischer Kameradschaft oder andererseits das gesellschaftliche Versprechen von Ruhm und Ehre. Oder der gezielte Einsatz einer wirkungsvollen Körpertechnik. Musik.
Man singt, was passiert mit dir beim Singen? Man kriegt einen freien Brustkorb, man verdrängt die Angst, man drängt sie nach außen. Der eigene Luftraum gewissermaßen wird frei von dieser Angst.
Im Ersten Weltkrieg schickten die Generäle erstmals Psychiater zur Behandlung traumatisierter Soldaten an die Front. Für Forscher wie Jan Plamper liefern deren Berichte wertvolles Quellenmaterial.
Die russische Armee hat es zum ersten Mal gemacht, im russisch-japanischen Krieg 1945. Und im Ersten Weltkrieg haben alle diese Militärpsychiatrien gehabt und die haben jede Menge Literatur produziert, wissenschaftliche Literatur, in der sie immer wieder zitiert haben, auch aus Krankenakten. Und beim russischen Fall gab es eigentlich so zwei große Positionen, die ständig im Widerstreit waren, was die soldatische Angst betraf im Ersten Weltkrieg. Die eine hat sich realistisch genannt, die ging davon aus, dass Angst zu empfinden in einer Kampfsituation, dass das natürlich ist. Und die andere ging davon aus, dass Soldaten konstitutionell furchtlos sind und haben praktisch einen Soldaten, der überhaupt Angst definiert, damals noch als charakterlich minderwertig, nämlich als feige bezeichnet.
Die russischen Militärpsychiater waren damals mehrheitlich liberal eingestellt und hatten Verständnis für die Soldaten, so Jan Plamper.
Und deshalb neigten sie viel stärker zu liberalen, freundlicheren, wenn man so will, Diagnosen und auch Therapieformen. Also es gab zum Beispiel nicht diese ganz harten Therapieformen, die vor allem in Italien, aber auch in England und in Deutschland, Österreich, Ungarn benutzt wurden, nämlich die des Elektroschocks, also dass man Soldaten, die nicht mehr sprechen konnten oder gelähmt waren, weil sie traumatisiert waren, dass man die versucht hat zu elektrisieren, also in Elektroschock versetzt hat, in der Hoffnung, dass sie dann wieder Körperbewegungen machen können, sprechen können und so weiter. Oder man hat nicht versucht, sie bis kurz vor die Erstickung zu bringen, dass sich so quasi ein Urschrei löst. Es wurde in Deutschland teilweise angewandt.
Zum Beginn des Ersten Weltkriegs herrschte in Deutschland die Fachmeinung vor, dass der Staat traumatisierte Soldaten eine Entschädigung zahlen müsse. Doch später setzte sich die Ansicht durch, Angst und Trauma seien die Folge einer Prädisposition, einer Veranlagung zur Feigheit, wie man das nannte. Die Konsequenz: keine staatliche Entschädigung. Auch hier also geht es um das Gegensatzpaar innen-außen. Werden die traumatischen Erlebnisse des Krieges als legitime Ursache von soldatischer Angst anerkannt oder stehen die Soldaten umgekehrt unter Generalverdacht, weil sie angeblich charakterschwach sind?
Der Umgang mit soldatischer Angst hat sich geändert im Westen, zum Beispiel durch die Einführung von angsthemmenden Medikamenten. Dadurch ist die Toleranz für Phänomene, die man als Angst bezeichnen könnte, ist gesunken. Dadurch, dass es so eine Pille gab, von der man annahm, dass sie alles lösen kann. 2003 im Irakkrieg wurde zum ersten Mal wieder ein Paragraph benutzt in den amerikanischen Militärstatuten, der seit dem Vietnamkrieg 1969 nicht mehr benutzt worden war. Wurde ein Sergeant Pogany wegen Feigheit verurteilt. Und das kann man direkt daraus erklären, dass eben Verhalten, das sich als angstinduziert bezeichnen lässt, dass die Toleranzschwelle dafür eigentlich gesunken war, weil man dachte, man hat jetzt diese allheilende Anti-Angst, Antidepressive eigentlich Pille.
Also ein Urteil, weil jemand seine Gefühle nicht unterdrückt hat. In Deutschland wird die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung bei Soldaten seit einiger Zeit öffentlich diskutiert. In der heutigen russischen Armee sei Angst offiziell tabuisiert. Dabei spiele sie natürlich auch im Ukraine-Krieg eine Rolle, wo wie in vielen Konflikten vor allem jüngere Männer im Einsatz sind, sagt Jan Plamper.
Diese Soldaten jetzt, die Jahrgänge 2002, 2003, nach dem, was man jetzt weiß, in Kriegsgefangenschaft geraten in der Ukraine, die russischen Rekruten, dass die große Angst haben.
Der Historiker warnt, Angst könne schlimmstenfalls zu Kriegsverbrechen führen. Er erinnert an eine Studie zum US-Massaker von My Lai im Vietnamkrieg. Er befürchtet, dass so etwas auch in der Ukraine Wirklichkeit werden könnte.
Man kann davon ausgehen, dass es zu allen möglichen besonders schlimmen Grausamkeiten kommen wird, aus Emotionsperspektive erklärt durch Versuche, die eigene Angst zu überspielen, durch besonders wagemutige und grobe Militäraktionen. Die Vorhersage würde ich wagen.
Patrick Seibel über Angst und die Folgen auch für die Brutalität eines Krieges.